Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Es läuft was falsch bei der Integration im Klassenzimmer, und zwar mächtig, findet jedenfalls die Gesamtschullehrerin Julia Wöllenstein. Sie fordert in ihrem neuen Buch klare Ansagen und die Abschaffung von Religion in der Schule. Wir sprechen gleich mit ihr. Außerdem geht es um düstere Aussichten von der OECD. Jeder fünfte Job in Deutschland könnte durch Automatisierung wegfallen. Und wir blicken nach Frankreich. Präsident Macron will die Kaderschmiede ENA abschaffen. Warum das ein ziemlich heißes Eisen ist, das besprechen wir. Dass es nicht immer glatt läuft in puncto Integration in der Schule, ist nicht ganz so neu, vor allem wenn in Brennpunktschulen auf wenige deutsche Kinder aus Akademikerhaushalten viele Migranten und Flüchtlingskinder mit eher schlechten Deutschkenntnissen treffen. Die Politik versucht das auch immer mal wieder zu regeln mit Talentförderung, mehr Sozialarbeitern und zusätzlichen Lehrkräften. Das reicht aber alles nicht, sagt die Kasseler Gesamtschullehrerin Julia Wöllenstein. Sie findet, die Integration im Klassenzimmer ist gescheitert. Und sie hat ein Buch über die Gründe dafür geschrieben. Von Kartoffeln und Kanacken hat sie es genannt. Ein Buch, das viele Probleme nennt, aber auch ein paar Lösungsvorschläge. Frau Wöllenstein, von Kartoffeln und Kanacken haben Sie Ihr Buch, wie gesagt, genannt. Wollen Sie gleichzeitig die deutschen und die ausländischen Kinder beleidigen?
Ganz im Gegenteil. Also ich habe sehr für diesen Titel gekämpft, weil es mir ganz, ganz wichtig war, dass beide Kulturen da draufstehen auf diesem Buch. Und habe im Verlag natürlich auch so einige Ressentiments gehört darüber, dass das ja ein extrem rassistischer Titel wäre und so weiter. Ich halte leider nichts davon, immer Puderzucker auf irgendwas draufzustreuen und danach zu behaupten, dass es jetzt viel besser schmeckt, wie wir das im Moment ja tun. Ne? Also diese Political Correctness führt ja irgendwie dazu, dass aus Brennpunktschulen irgendwann Schulen in bildungsfernen Einzugsgebieten wurden und jetzt sind es Schulen mit besonderen Herausforderungen. Bleibt aber das Gleiche drin. Und genauso leben wir eben auch in Schulen. Also die Schüler reden so. Was sollen wir denn machen? Ne? Also nur weil wir es nicht aussprechen, wird es ja nicht weniger wahr. Genau, darum geht es ja in meinem Buch. Ein gutes Vorbild sein.
Ja, aber wenn Sie halt diese Vorurteile bestätigen und irgendwie das widerspiegeln, was die Schüler sagen, sind Sie ja vielleicht gar kein gutes Vorbild.
Dann wäre es ja so, dass man sagt, also ein Buch reduziert man auf seinen Titel. Also ein Buch muss man schon lesen, um zu wissen, ob jemand Vorurteile widerspiegelt oder eben nicht. Mir geht es ja genau darum, Vorurteile aufzubrechen, weil ich glaube, dass wir uns gerade ganz, ganz schwer tun, Kultur und Religion zu trennen heutzutage in Deutschland und vor allem muslimischen Menschen damit großes Unrecht tun. Also viele muslimische Menschen sind hier sehr gut integriert und werden auf einmal in einen Topf geworfen mit Muslimen, die aus anderen Ländern zuziehen oder einfach ihren Glauben noch in viel strengeren Formen ausleben. Und das darf nicht passieren. Wir müssen sehr gut differenzieren. Das ist ganz wichtig.
Das ist ja auch das Problem, das Sie in Ihrem Buch ansprechen. Gehört der Islam vielleicht zu Deutschland, aber nicht in die Schule?
Keine Religion gehört in meinen Augen in die Schule und das sage ich ganz bewusst als Religionslehrerin, nachdem ich mich jetzt eingehend damit beschäftigt habe. Ja, ich glaube, das ist der Zahn der Zeit. Also wir müssen säkularisieren, ganz dringend.
Das wird ja in Frankreich schon seit Jahrzehnten gemacht, aber dort hat man ja nicht weniger Probleme mit der Integration, also weder in der Schule noch in der Gesellschaft.
Ja, ich glaube, dass Frankreich nochmal zeigt, wo es hinführt, wenn neben der Säkularisierung der Schulen eben nicht ganz, ganz dringend auch gesellschaftliches Umdenken passiert auf ganz breiter Basis und vor allem auch politische Maßnahmen ergriffen werden, um zum Beispiel ghettoisierte Wohngebiete aufzubrechen. Also das ist ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was ich anspreche. Und solange quasi die Mehrheitsgesellschaft nicht umdenkt und Parallelwelten zulässt, wird sich das Problem weiter verschärfen, egal ob wir in Schulen stärker säkularisieren oder nicht. weil eine Parallelwelt immer dann entsteht, wenn eine Mehrheitsgesellschaft es auch zulässt. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben einen ganz großen Anteil daran, wie es im Moment in Deutschland läuft. Und wenn wir einen Blick nach Frankreich tun, sehen wir, was passieren wird, wenn wir da nicht auch ein bisschen unemotionaler werden in dieser Diskussion. Also ich denke, da ist auch irgendwie diese ganze Emotionalität tut uns da auch nicht gut, das jetzt wirklich auseinander zu dividieren. Und was in Frankreich passiert, ist eben, dann werden eben muslimische Schulen eingerichtet. Und dort entstehen ja jetzt auch wirkliche Brennpunkte, wo es wirklich auch gefährlich wird. Und deshalb plädiere ich auch sehr für eine absolute Verstaatlichung des Bildungssystems und für die Abschaffung der Unterstufengymnasien.
Dann schauen wir jetzt nochmal ganz konkret auf die Schule, auf Ihren Bereich. Sie zielen ja vor allem, wenn Sie bestimmte islamische Traditionen kritisieren, patriarchalische Strukturen und einen Söhnchenkult. Wo spiegelt sich dieser Söhnchenkult bei Ihnen im Unterricht in der Schule wieder?
Naja, da geht es dann darum, dass wir durchaus merken, dass Jungen, die in Familien aufwachsen, in denen sie als Jungen schon mal anders behandelt werden als Mädchen, das Gefühl haben, dass das auch in der Schule fortgesetzt werden sollte, was ganz normal ist für Kinder. Sie tragen das in unsere Schulen hinein, was sie gewohnt sind. Ne? Und insofern gliedern die sich natürlich nicht so ohne weiteres ein in so ein Klassengefüge. Eine Klasse ist immer eine Gruppe aus Kindern, wo jeder sich irgendwie so ein bisschen zurücknehmen muss. Und wenn man das nicht gelernt hat, dann wird es eben schwierig. Ne?
Was können Sie als Lehrerin, was kann Schule da tun?
Naja, wir müssen ganz klare Regeln durchsetzen, aber das wird dann eben immer schwerer, wenn wir merken, dass ein Schüler zum Beispiel gar nicht läuft, ständig aufsteht, reinquatscht und so weiter und inzwischen wir offiziell ihm noch nicht mal 5 Minuten Auszeit vor der Tür geben dürfen, weil es dann eine Aufsichtspflichtverletzung ist. Von unserer Seite aus. Ne? Also ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit früher. Das, ich meine, es waren nicht viele, aber ab und zu wurde mal einer vor die Tür geschickt für ein paar Minuten. Ne? So darf man inzwischen nicht mehr, weil man dann seine Aufsichtspflicht verletzt.
Also Sie wollen wieder strenger werden dürfen?
Ja, hört sich blöd an. Denken Sie nicht, dass ich irgendwelche Schüler schlagen möchte oder sonst was. Ne? Das ist ja das ganze Gegenteil von dem, was ich möchte. Aber ich glaube, dass wir Kindern auch im Allgemeinen nicht gut tun, ne? Mit vielen Gequatsche und Gerede, was wir machen und versuchen, Verständnis zu bekommen. Da verlieren wir sehr viel Zeit auch im Unterricht, ne, natürlich. Manchmal ist es besser, jemanden 5 Minuten vor die Tür zu schicken und dann wieder reinzuholen, als im Unterricht mit 24 Schülern, die anwesend sind, versuchen da irgendwie an den Verstand zu plädieren, sage ich jetzt mal. Das sind so Fragen, wo Lehrer dann ganz gerne so dargestellt werden, als wollten sie jetzt hier wieder den Rohrstock auspacken. Darum geht es überhaupt nicht. Ne? Es geht wirklich darum zu sagen, wir müssen diese Kinder ganz klar führen, weil die natürlich einen ganz schwierigen Spagat machen müssen. Das ist schwierig für ein Kind, wenn das Elternhaus ganz anders erzieht, als quasi in der Schule dann erzogen wird, sage ich jetzt mal. Wir erziehen ja auch. Ne?
Ja. Sie kritisieren ja nicht nur, sondern Sie haben ja auch ganz gezielte Forderungen und Vorschläge. Ein paar haben Sie schon genannt. Abschaffung von Religion in der Schule, mehr soziale Durchmischung in den Vierteln. Sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und dann sagen Sie, das haben Sie auch schon angedeutet, Gesamtschule bis zur 9. Klasse.
Mhm, genau.
Das gab es ja auch alles schon mal, wollte die Politik nie.
Ja, wollte es die Politik nicht oder wollte es die Mehrheitsgesellschaft nicht? Das ist immer die große Frage, die man sich stellt, ne? Weil das, was ja im Moment passiert, ist so, dass die Menschen der Mehrheitsgesellschaft, die unser Schulsystem verstanden haben, sich kleine Inseln schaffen, ne? Mit besonderen Grundschulen in Einzugsgebieten, wo eben wenig Kinder mit Migrationshintergrund sind, die dann vermehrt angewählt werden von der Mehrheitsgesellschaft und dann entstehen eben Schulen, wo fast kein deutsches Kind mehr ist sozusagen und dann zeigt man mit dem Finger drauf und sagt, oh, was geht denn da schief, ne? Genau das Gleiche passiert dann, wenn wir in der 4. Klasse quasi oder in Berlin nach der 6. Klasse die nächste Schule anwählen, weil wir eben Unterstufengymnasien haben, wo sich ja nicht unbedingt inzwischen die Kinder sammeln, die potenziell das Potenzial zum Abitur haben, sondern in erster Linie der Kinder, deren Eltern quasi wissen, wie es hier läuft, sage ich jetzt mal, und ihr Kind dann eben aufs Gymnasium anmelden, weil sie denken, na ja, dann mischt es sich eben nicht mit Kindern mit Migrationshintergrund oder eben auch mit Kindern, die inkludiert werden sollen. Ne? Um Inklusion geht es ja nur am Rande, aber da ist es das gleiche Schema. Ne? Das sind versteckte rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft, die uns oftmals aber gar nicht so bewusst sind.
Da muss der Staat dann aus Ihrer Sicht klarer eingreifen und sowas wie Schulbezirkswahl verbieten.
Ja, wissen Sie, also da, ich bin da ja jetzt irgendwie in so eine Situation reingekommen. Ich hätte ja niemals gedacht, dass dieses Buch so viele Menschen lesen. Ich habe mir da wirklich einfach mal Gedanken drüber gemacht, was man tun müsste. Und also ich meine, da mag man jetzt sagen, wer ist die Frau? Hat die einen Knall oder was, was die hier für Forderungen stellt? Ich denke tatsächlich aber, das wäre eine Maßnahme und das wäre eine Möglichkeit, die, das wird niemals passieren. Ich glaube, inzwischen fast, meine Hoffnung ist einfach, dass die Menschen der Mehrheitsgesellschaft merken, dass sie Teil des Problems sind. Also, dass ihre Art politisch oder wir treffen politische Entscheidungen. Die Schulwahl meines Kindes ist eine politische Entscheidung. Damit wähle ich mit meinen Füßen. Und danach dann mit dem Finger auf Gesamtschulen zu zeigen und zu sagen, was geht denn da ab? Wieso läuft es denn da nicht? Das finde ich scheinheilig. Also insofern, na klar, würde ich mir wünschen, wenn die Politik da irgendwie Handlungsmöglichkeiten hätte, die Bildung gerechter machen würde. Ich bin da aber natürlich auch nicht naiv und weiß ganz genau, wie oft es schon versucht wurde, die Unterstufengymnasien abzuschaffen. Genau aus diesen Gründen. Es hat nie geklappt. Wie oft es versucht wurde, den Religionsunterricht abzuschaffen, hat auch nie geklappt. Also das sind ja alles keine neuen Forderungen, die ich da stelle.
Die Integration in der Schule ist gescheitert, sagt die Gesamtschullehrerin Julia Wöllenstein. Sie fordert deshalb unter anderem die Abschaffung der gymnasialen Unterstufe und des Religionsunterrichtes. Die Freunde eines bedingungslosen Grundeinkommens, die begründen ihr Anliegen auch damit, dass es viele Jobs in ein paar Jahren nicht mehr geben wird, weil die dann von KI und Robotern erledigt werden. Und das ist alles andere als aus der Luft gegriffen. Die OECD, die prognostiziert heute in ihrem Beschäftigungsbericht, dass jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland von Automatisierung bedroht ist, also wegautomatisiert werden könnte. Was das für die Arbeitnehmer bedeutet, das sagt uns Matthias von Lieben.
Mit Entwarnung leitet die OECD ihren Beschäftigungsausblick 2019 über die Zukunft der Arbeit ein. Zu Massenarbeitslosigkeit werden technologischer Wandel und Globalisierung nicht führen. Das machte am Vormittag OECD-Generalsekretär Angel Gurría im Bundesarbeitsministerium von Hubertus Heil klar, um gleich danach aber auf die großen Herausforderungen einzugehen.
14% of the jobs, one out of six, is in imminent danger of being displaced.
14% aller Jobs in den 36 OECD-Mitgliedsländern drohen der Automatisierung und Digitalisierung in den nächsten 10 bis 15 Jahren zum Opfer zu fallen. Als bedroht schätzen die OECD-Forscher Arbeitsplätze ein, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% automatisiert werden. Besonders betroffen Beschäftigte, die im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, in dem sich viele Arbeiten von Maschinen erledigen ließen. Deutschland als Industriestandort sei in diesem Zusammenhang deutlich stärker betroffen als andere OECD-Staaten. Mehr als 18% der Arbeitsplätze seien hierzulande durch Automatisierung bedroht. Zwar nimmt die Beschäftigungsquote in den OECD-Ländern insgesamt zu, die Anforderungen an neue Jobs werden aber zugleich immer höher. Nur 50% der Arbeitnehmer, heißt es in der Studie, sind für diesen Wandel ausreichend qualifiziert und vorbereitet.
The high-skilled workers become even better skilled. The low-skilled workers have a lower possibility.
Gurría verweist hier auf ein bekanntes Problem, das sich zu verstetigen scheint. Hochqualifizierte haben einen besseren Zugang zu Weiterbildung als Geringqualifizierte, die damit viel eher der Gefahr ausgesetzt sind, von Maschinen ersetzt zu werden. Die Kluft in der Weiterbildung zwischen hoch- und geringqualifizierten Erwachsenen ist in Deutschland die größte in der OECD. Ein Problem, das auch Arbeitsminister Hubertus Heil anerkannte.
Wir müssen uns vor allen Dingen bei den Geringqualifizierten stark beeilen, damit wir in Deutschland tatsächlich das Richtige tun.
Um das Richtige zu tun, formuliert die OECD in ihrer Studie strategische Handlungsempfehlungen. So fordert sie zum Beispiel, die Sozialsysteme für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts umzubauen und den Arbeitsmarkt stärker zu regulieren. Um außerdem die in Deutschland so große Kluft in der Weiterbildung zwischen Hoch- und Geringqualifizierten zu verringern, seien laut OECD allerdings mehr finanzielle Beihilfen des Staates nötig, sagte OECD-Generalsekretär Gurría auch in Richtung von Arbeitsminister Hubertus Heil. Der verwies auf das Qualifizierungschancengesetz, das seit Beginn diesen Jahres in Kraft ist und unter anderem Unternehmen finanziell bei Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt. Er gestand aber zugleich ein,
dass wir im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie große Schritte machen müssen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute in Deutschland auch in der Lage sind, die Arbeit von morgen machen zu können.
Heil kündigte eine weitere Stärkung der öffentlichen Weiterbildung an, für die er noch im Sommer konkrete Maßnahmen vorschlagen wolle. Längerfristig, das machte er klar, könne er sich aber auch einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung vorstellen.
Wenn es ein Symbol gibt für die französische Elite, dann ist es die ENA, die École Normale d'Administration. Wer ein hohes Tier im französischen Staat werden will, der kommt an dieser Elite-Schule, Elite-Uni quasi nicht vorbei. Und genau deswegen wurde die ENA für die Gelbwestenbewegung in Frankreich zum Feindbild schlechthin. Frankreichs Präsident will heute seine Reaktion auf die Proteste und seine große nationale Debattentour präsentieren. Und schon jetzt ist durchgesickert, er will die ENA abschaffen. Susanne Krause ist unsere Reporterin in Paris. Frau Krause, Macron selbst hat an der ENA studiert. Warum will er jetzt seine eigene Uni abschaffen?
Er geht damit ein auf eine der Forderungen der Gelbwestenbewegung, die seit 5 Monaten aktiv ist. Und für die gelten die ENAchen, so heißen diejenigen, die an der ENA, der Hohen Verwaltungsfachschule, studiert haben, Technokraten, die keinen Eindruck hätten, die kein Gefühl hätten für die Realität auf dem Land. Und die meinen, die in ENA würde nur zu einer weiteren Bürokratisierung führen, die weit ab ist von dem, was die Leute im Alltag erleben.
Und haben die Gelbwesten damit recht?
Es ist ein Elitekorps, das ausgebildet ist, das sich sehr schnell in unterschiedliche Sachverhalte finden muss. Es gibt intern auch Kritik von mehreren Absolventen der Schule seit Jahren schon, dass die Ausbildung nur darauf besteht, dass Leute von außen, Fachkräfte von außen Vorträge halten und dass es nicht genügend Ausbilder selbst in der Schule gäbe. Es gibt die Idee, dass man Absolventen der ENA auch dazu verpflichten könnte, erstmal ein Praktikum beispielsweise in einer Präfektur in einer Region zu machen, damit sie einfach näher am Alltag der Leute dran sind.
Reproduziert sich an der ENA und auch an der École Normale Supérieure tatsächlich Frankreichs Elite selbst?
In gewissem Sinne ja. Man muss dazu sagen, dass 1945 die damalige provisorische französische Regierung unter Charles de Gaulle die ENA eingeführt hat, weil es damals noch keine eigene Ausbildungsstätte des Staates gab, um hohe Verwaltungskräfte für den öffentlichen Dienst heranzuziehen. Und es ging darum, den Zugang zu solchen Posten zu demokratisieren. Ein Kritikpunkt ist, dass nach neuesten Zahlen nur 19% der Absolventen der ENA oder der Studierenden an der ENA aus dem Arbeitermilieu kommen oder von Einzelhändlern, deren Großeltern, es geht um die Großeltern, Einzelhändler waren oder Angestellte, Landwirte, Handwerker oder auch Arbeitslose. Das ist ein Thema, was immer wieder angebracht wird, dass sich da eine gewisse intellektuelle Elite reproduziert. Es gibt Vorschläge, das zu ändern, aber die Aufnahmeprüfung ist sehr anspruchsvoll. Die wurde geschaffen, damit jeder, der befähigt ist, das erleisten kann. Natürlich ist es so, dass viele nur mit Unterstützung des Elternhauses überhaupt eine solche Laufbahn angehen können. Und da liegt der Hase im Pfeffer begraben, wenn man so will.
Ja, man muss ja vorher wahrscheinlich auch diese Präparationsschulen besuchen, die ja zum Teil auch viel Geld kosten, soweit ich weiß, um dort diese Tests bestehen zu können.
Es gibt Überlegungen, dass man das ähnlich macht wie bei Sciences Po, der Politik-Elite-Schule in Frankreich, die vor einigen Jahren schon begonnen hat, spezielle Förderkurse für Jugendliche aus sozial benachteiligten Vierteln einzurichten, dass sie also in der Schule gefördert werden, dass es Mäzenatentum gibt, Tutoren gibt, um ihnen in den Sattel zu helfen, um Sciences Po angehen zu können, die Elite-Politik-Hochschule. Ähnliches könnte man sich auch bei der ENA vorstellen. Das Direktorium der ENA ist natürlich absolut entsetzt von den Plänen von Macron und sagt, wir sind schon dabei zu reformieren. Es gibt Möglichkeiten, etwas zu verändern, ohne die Schule komplett abzuschaffen, um halt mehr Demokratie und auch einen konkreteren Zugang zum Alltag des Landes für die Absolventen zu ermöglichen.
Wie elitär ist insgesamt Frankreichs Bildungssystem?
Sie haben zum einen die Universität, also die öffentliche Universität mit über 2 Millionen Studierenden. Das ist ein bisschen Low-Cost inzwischen geworden, weil die Vorgabe in Frankreich auch ist, möglichst viele Jugendliche an der Uni ein Studium zu ermöglichen. Das gilt immer noch mit einem Studiumabschluss in der Tasche als beste Möglichkeit, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und daneben haben Sie halt das System der Elite-Hochschulen, das in gewissem Sinne eine gewisse soziale und intellektuelle Elite reproduziert.
Macron wird das ja heute Abend vorstellen, diese Pläne. Für wie realistisch halten Sie es, dass er sich damit durchsetzen wird, dass er die ENA am Ende tatsächlich abschafft?
Es ist eine erste Ankündigung, die er vergangenen Montag schon hätte machen wollen. Dann kam der Brand von Notre Dame dazwischen und seine Rede, die er vorbereitet hatte, ist dann an die Presse gekommen, was ihn sehr ärgert. Und man geht davon aus, dass er bei der Pressekonferenz heute ab 18 Uhr auch nochmal auf die Abschaffung der ENA zurückkommen wird. Es gibt bis jetzt keine klaren Maßnahmen, wie das gehandhabt werden soll. Das ist alles noch auszufallen. Und by the way, ganz nebenbei bemerkt, es ist nicht die erste Initiative oder der erste Vorstoß, die ENA, die hohe Verwaltungsfachschule, abzuschaffen. Das ist ein Thema seit den 60er Jahren und auch in diesen 2000er Jahren schon mehrfach auch im Präsidentschaftswahlkampf von damaligen Kandidaten angesprochen worden. Es gibt eine Untersuchung, eine Erhebung, als 2007 ein Kandidat das ankündigte, mit dem Ergebnis, dass 25% der Befragten in einer repräsentativen Umfrage dafür waren, dass die ENA abgeschafft werden soll. 55% waren dagegen und sagten, sie soll beibehalten werden.
Aber momentan scheint der Druck der Straße, der Druck der Gelbwesten da größer zu sein, oder?
Der Druck der Gelbwesten ist da. Es handelt sich um eine symbolische Maßnahme, wenn die ENA abgeschafft werden sollte. Nach internen Aussagen von ENA-Verantwortlichen würde also garantiert im nächsten Jahr die Schule noch weitermachen und wahrscheinlich auch in 2 Jahren gäbe es auch noch die Aufnahmeprüfung. Also das wird keine Geschichte sein, die sich morgen erledigt hat, wenn es überhaupt durchgeht.
Frankreichs Präsident Macron will die École Normale d'Administration abschaffen. Die ENA, über die Gründe dafür sprach ich mit unserer Kollegin in Paris, Susanne Krause.